Ja, schön, sehr schön hier zu sein und sehr spannend und aufregend für mich. So vertraut die Kirche, der Friedhof, wo vieles passiert ist hier. Wir haben Gottesdienst auf der Kreuzung gefeiert, das weiß ich noch genau, und sie sind mir hin und her gelaufen. Und natürlich hier die Menschen, die mir ans Herz gewachsen sind und immer noch dranhängen, trotz der vielen Jahre, die vergangen sind. Aber wir sind in Würde gealtert. 10 Jahre Gemeindehaus, das feiern wir heute. Mir ist der ganze Prozess der Entstehung natürlich noch gut in Erinnerung. Die Fahrten zum Oberkirchenrat, ob wir überhaupt was bauen dürfen oder nicht. Die Standortfrage, wo soll das eigentlich stehen, das Gemeindehaus? Die vielen Überlegungen und die vielen guten Leute, die mitgeholfen haben. Ich war der Einzige, der noch kein Haus gebaut hatte, denke ich, im Kirchengemeinderat. Dann der Abriss des alten Schulhauses hier und wie dann alles gewachsen ist und die Grundsteinlegung. Ja, und die Einweihung haben wir knapp verpasst. Da waren wir dann schon wieder in der neuen Gemeinde in Oslo, in der deutschsprachigen Gemeinde und konnten leider nicht kommen zu diesem Termin. Aber wir haben mitbekommen, wie es hier weiterging und waren tief davon beeindruckt, wie alles fertig wurde, wie schnell die Schulden abgezahlt waren und wie viele sich da beteiligt haben. Und wie gut das Gemeindehaus mit seinen vielen Möglichkeiten angenommen wurde in der Zwischenzeit. 10 Jahre Gemeindehaus. Ich bin gespannt, was wir nachher für Berichte hören aus den verschiedenen Gruppen. Für mich kommt das jetzt sehr geschickt, so vor allem nochmal gratuliere, sagen zu dürfen und zu können. Es ist so wirklich so geworden, wie wir es uns immer gewünscht hatten, das Gemeindehaus. Und jetzt sieht man es, ein wunderbares Ensemble. Und es lebt schon 10 Jahre lang. Dieses Gemeindehaus hat wirklich gefehlt. Und ich war begeistert vor einem Jahr, als wir mit den Seelenbucher Konfirmanden hier waren und das Wochenende hier im Haus sein durften. Ja, wo bin ich zu Hause? Das hat natürlich auch eine Rolle gespielt, als wir weggezogen sind von hier. Der Einstieg in der Gemeinde im Land ging verhältnismäßig leicht, da waren wir sehr froh, Gott sei Dank. Und dort waren viele Menschen, die auch darüber nachdachten, was ist eigentlich Heimat? Menschen, die eingewandert waren nach Oslo, weil sie einen Beruf hatten, der dort gefragt war. Was ist ein Zuhause, wenn man in der Fremde ist? Und kann der Glaube dabei helfen, eine Heimat sein, eine Gemeinde? Ein Bibelwort, das für mich wichtig war, haben wir gerade gehört in der Schriftlesung. So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Eine ganze Reihe von Freunden aus der Gemeinde haben uns in Oslo besucht. Das war klasse. Damals bei der Grundsteinlegung des Gemeindehauses hier, es war 17. Dezember 2005, haben wir als Inschrift die Jahreslosung von 2005 gewählt. Ich aber habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Das war sehr interessant, dieses Wort in dieses Haus zu installieren, dass man es jetzt noch sehen kann. Ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Dass der Glaube nicht aufhört, dass Menschen ein Zuhause finden bei Gott. Jesus betet dafür und arbeitet mit uns daran, egal ob das hier auf der Alp ist oder in Norwegen oder in Stuttgart. Vor 5 Jahren, im März 2012, haben wir unseren Facebook-Auftritt als deutschsprachige Gemeinde in Norwegen intensiviert. Technisch waren wir natürlich nicht ganz so fit wie ihr hier. Aber unsere Facebook-Seite, da wollten wir ab und zu ein Bild reinstellen, einen kleinen Bericht, etwas zum Nachdenken. Bescheidene 123 Menschen mochten zu dem Zeitpunkt unsere Seite und haben das bekundet. Und als Administrator sieht man, wie viele das anschauen und was sie jeweils sagen. Der absolute Favorit, eine richtige Rakete, war folgender Spruch, den einer unserer Kirchengemeinderäte reinsetzte. Jakob war ein Betrüger. Petrus war impulsiv. David hatte eine Affäre. Noah betrank sich. Jona lief von Gott weg. Paulus war ein Mörder. Miriam war eine Tratschtante, Martha machte sich zu viele Sorgen, Gideon war verunsicher, Thomas war ein Zweifler, Sarah war ungeduldig, Elia war depressiv, Moses stotterte, Zachäus war klein, Abraham war alt und Lazarus tot. Gott beruft nicht die Qualifizierten, er qualifiziert die Berufenen, stand da noch drunter. Warum fanden das so viele so gut? Weil es schön ist zu sehen, dass andere genau so Loser sind wie wir manchmal. Weil der Text das Christentum quasi als Verliererreligion stempelt. Hahaha, schaut euch mal die an. Ja, aber da ist dann noch der Satz, Gott beruft nicht die Qualifizierten, er qualifiziert die Berufenen. Und das heißt, Gott sucht sich nicht die Besten, Begabtesten, Fleißigsten, die Strahlenden, Herausragenden, Unbescholtenen, sondern er macht aus denen etwas, die er sich holt, die er beruft, mit denen er etwas zusammen machen möchte. Alle diese Menschen in dem Zitat sind zentrale Personen in der Bibel, nicht nur irgendwelche Randfiguren. Und von ihren Unzulänglichkeiten und Fehlern wird nichts beschönigt. Komischerweise, dass das überliefert wurde. Mit solchen Menschen macht Gott etwas. Was bedeutet das? Gott setzt woanders an, als eine Firma ansetzt, als die Politik ansetzt, die Wirtschaft. Und er setzt anders an, als wir oft ansetzen in unseren Kirchen und Gemeinden. Wie völlig anders der Ansatz ist, kommt in dem Bibelwort zum Ausdruck, der nächste Woche der Wochenspruch ist. Da sagt Jesus, der Menschensohn ist gekommen zu suchen und zu retten, was verloren ist. Gott beruft die Verlorenen. Er macht etwas aus denen, die er findet. Dieser Spruch steht am Ende der bekannten Geschichte von Zachäus. Zachäus, natürlich konnte der was. Anderen das Geld aus der Tasche ziehen, das konnte er. Man wird ja nicht einfach so reich. Man muss was dafür tun. Und klettern, das konnte er auch. Aber einen guten Ruf hatte er nicht. Ein Zöllner, einer, der mit den Römern zusammenarbeitete. Für die Frommen, von der Religion der Menschen damals aus gesehen, war er nicht qualifiziert. Ganz im Gegenteil. Disqualifiziert für den Glauben, für den Kontakt mit Gott. Wie sie über solche Leute dachten, hören wir in den ersten Versen des Predigttextes als Originalton. Da steht in Lukas 15, es nahten sich Jesus aber allerlei Zöllner und Sünder, um ihn zu hören. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten murrten und sprachen, dieser nimmt die Sünder an und isst mit ihnen. Ja, und tatsächlich, ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein, sagt Jesus zu Zachäus. Er beruft ihn. Und dann ändert dieser Mann tatsächlich sein Leben, gibt das Ergaunerte zurück, gibt den Armen sein halbes Vermögen. Gott beruft nicht die Qualifizierten. Er qualifiziert die Berufenen. Und jetzt haben wir hier zwei Geschichten über das Verlieren vor uns. Zwei Geschichten, Gleichnisse von Jesus ausgedacht und erzählt. Einfach und klar. Es nahten sich zu ihm aber allerlei Zöllner und Sünder, um ihn zu hören. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten murrten und sprachen, dieser nimmt die Sünder an und isst mit ihnen. Er sagte aber zu ihnen dieses Gleichnis und sprach, welcher Mensch ist unter euch, der 100 Schafe hat und, wenn er eins von ihnen verliert, nicht die 99 in der Wüste lässt und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet? Und wenn er es gefunden hat, so legt er sich's auf die Schulter voller Freude. Und wenn er heimkommt, ruft er seine Freunde und Nachbarn und spricht zu ihnen, freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Ich sage euch, so wird auch Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut. Mehr als über 99 Gerechte, die der Buße nicht bedürfen. Oder welche Frau, die 10 Silbergroschen hat und einen davon verliert, zündet nicht ein Licht an und kehrt das Haus und sucht mit Fleiß, bis sie es findet? Und wenn sie ihn gefunden hat, ruft sie ihre Freundinnen und Nachbarinnen und spricht, freut euch mit mir, denn ich habe meinen Silbergroschen gefunden, den ich verloren hatte. So sage ich euch, wird Freude sein vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße tut. Zwei Gleichnisse über einen Mann, der ein Schaf, und über eine Frau, die ein Geldstück verliert. Geschichten über das Verlieren, das Zählen und das Suchen. Etwas verlieren ist nicht schön. Manchmal ist es nur peinlich oder lästig. Manchmal kann es einen zur Verzweiflung bringen. Und verloren werden ist auch nicht schön. Wie ein Hirte, der sein liebes Schaf nirgends mehr findet und das Risiko eingeht, die anderen 99 allein zu lassen. Oder wie ein Schaf, das sich irgendwo in der Wüste verlaufen hat, sich vielleicht im Dorngestrüpp verfangen hat und jämmerlich mäht. Wie eine Frau, die einfach ein verlorenes Geldstück nicht mehr findet, so oft sie auch zählt. Oder wie ein Geldstück, das irgendwo hinkullert und sich ganz verloren vorkommt in irgendeiner dunklen Ecke. In beiden Geschichten wird nach dem Entdecken des Verlustes nach dem Verlorenen gesucht. Wir suchen alle. Das Kuscheltier zum Einschlafen, den Autoschlüssel, den Partner fürs Leben, Unterlagen, das Glück, das Handy, Erholung, dass mich einer in den Arm nimmt. Heißt es da in der Bibel nicht so schön, wer sucht, der findet? Pustekuchen. Manches findet man, manches nicht. Oft weiß man gar nicht, wo man suchen soll. Aber hier wird gefunden. Das ist der Gag, der Witz, die Pointe. Hier wird erzählt vom gefundenen Geldstück, vom gefundenen Schaf. Und das ist das Besondere an den Geschichten vom Finden. Hier wird nicht so nebenbei gefunden, sondern voller Freude. Das Suchen hat sich gelohnt. Alle freuen sich ungeheuer. Da werden die Nachbarinnen und Freunde eingeladen. Da wird ein Fest gefeiert. Freut euch mit mir, denn ich habe das Schaf gefunden, das verloren war. Ich habe das Geldstück gefunden, das verloren war. Aber Jesus fordert mit seiner Findergeschichte nicht nur auf zu einer allgemeinen Finderfreude. Jesus redet nach den Geschichten von Gottes Freude. Ich sage euch, so wird auch Freude im Himmel sein über einen Sünder, der umkehrt, mehr als über 99 Gerechte, die das scheinbar nicht brauchen. Bei der anderen Geschichte, so sage ich euch, wird Freude sein vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der umkehrt. Jesus will uns zeigen, Gott freut sich wie ein Kind, wie ein Schneekönig, wenn er uns findet. Und der ganze Himmel freut sich mit. Er lässt alles auf der Seite, um uns zu finden. Und feiert das, bezieht den ganzen Himmel mit ein. Wie findest du mich? Fragen manche. Wie findest du mich, wenn sie ein bisschen verliebt sind? Wie findest du mich, Gott? Durch Jesus, antwortet er. Darum erzählt ausgerechnet Jesus diese Geschichten. Darum sagt Jesus nach der Begegnung mit Zachäus: Ich bin gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Die Jesus hinterherlaufen, die findet Gott. Die in seiner Nähe sind, in seinem Schlepptau vielleicht. Die zu ihm kommen, die er besucht, bei denen er ist. Darum hat Gott seinen Sohn in die Welt gesandt, weil er unbedingt finden will. Darum hat Jesus die Nähe der Menschen gesucht und dabei gerade die, die etwas von der Verlorenheit an sich hatten. Und damit hat er nicht aufgehört. Die verloren sind für die Frommen, für die Volkswirtschaft, verloren für die Leistungsgesellschaft, für das Normale, fürs reibungslose Funktionieren. Die will Gott haben. Die will Gott füllen. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig, sagt Gott extra, damit wir das mitbekommen. Gott ist wie eine Frau, die nicht nachgibt, nicht aufhört, sich auf den Boden hinunterzubücken. Wie ein Hirte, der sich um sein 100. Schaf kümmert, das ihm im Moment wichtiger ist als die 99 anderen. Hat er mich gefunden? Habe ich ihn gefunden? Manche haben ihn gar nicht gesucht, wie das Geldstück oder das Schaf. Die kullerten einfach weg, haben sich einfach verirrt und wurden gefunden und zum Fest geleitet und haben ihr Zuhause entdeckt. Freut euch, dass diese Menschen zu Gott gefunden haben. Seid barmherzig und hoffnungsvoll. Vertraut nicht nur auf menschliche Qualitäten, sondern auf Gottes Kraft, Gottes Trost, Gottes Licht, Gottes Weisheit. Und freut euch, dass er euch findet. So verloren sah der Zachäus wahrscheinlich gar nicht aus. Wir ja auch nicht. Er sucht uns gerade, weil wir viel verloren haben. Was wir mal hatten, was wir mal waren, was uns mal leicht fiel, was wir uns mal getraut haben. Er sucht uns gerade, weil wir in mancher Hinsicht auch verloren sind. Ich krieg's nicht hin. Ich schaffe nur die Fassade. Wie soll ich da rauskommen? Sind wir verloren genug? Er macht etwas draus. Als Gemeinde wollen wir dieses Gemeindehaus als einen Ort sehen, an dem Gott wirkt. Ein Haus, das er zum Segen macht, in dem er Menschen sucht und findet. Ein Gemeindehaus, das ein Zuhause ist. Und in dem er durch andere Menschen etwas an uns tun will. Amen.